Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Staffel des Makler-Podcasts. Und die sechste Staffel ist eine ganz besondere Staffel, denn wir haben zum allerersten Mal eine komplette Staffel mit 10 Episoden über ein einziges Immobilienfranchise. Und wer fester Zuhörer des Makler-Podcasts ist, der wird sich schon denken können, über was für ein Immobilienfranchise es geht. Es geht nämlich um das Franchise, dem ich selbst angehöre, nämlich Kensington Finest Properties International. Und wir stellen in der sechsten Staffel des Makler-Podcasts verschiedenste Persönlichkeiten aus dem Head Office vor und dazu auch noch die ein oder andere beziehungsweise den ein oder anderen Lizenznehmer der Firma Kensington. Wenn du also wissen willst, wie baut man überhaupt ein Immobilienfranchise auf was muss ich achten und welche Leute werden bei sowas überhaupt benötigt, über was für Themen sprechen wir und wie gehe ich überhaupt strategisch vor, dann solltest du dir die sechste Staffel ganz genau anhören. Ich danke dir schon jetzt fürs Zuhören, teile gerne die Folgen, lass einen Like da, lass eine Bewertung da und gib mir auch sehr, sehr gerne Feedback, wie du diese Special Staffel empfunden hast. In der heutigen Folge des Makler-Podcasts haben wir Jan Forge zu Gast. Jan ist Head of Commercial von Kensington Deutschland und wir sprechen mit ihm unter anderem über die weltwirtschaftliche Lage aktuell, warum das massive Auswirkungen auf den Commercial-Immobilienmarkt in Deutschland hat und warum es durchaus sinnvoll sein kann, wenn du aktuell im Residential-Bereich Makler bist, dich durchaus mal mit dem Commercial-Bereich auseinanderzusetzen. Wir hatten jetzt gerade schon im Vorgespräch, Jan, so ein bisschen die Themen besprochen, die wir heute durchsprechen wollen. Und da hast du ein sehr, sehr spannendes Thema aufgemacht. Und ich würde das einmal jetzt vorgreifen zu Beginn des Podcasts. Und zwar die aktuelle weltwirtschaftliche Lage, die wir so haben seit einiger Zeit und die natürlich auch große Auswirkungen hatte bislang und auch weiterhin hat auf den Immobilienmarkt generell und aber natürlich auch vor allem auf den Commercial-Immobilienmarkt. Und darum soll es ja heute gehen. Ich habe es im Intro schon angesprochen, wer du bist, was du machst. Da gehen wir natürlich auch noch zu einem späteren Zeitpunkt drauf ein. Wie blickst du als Commercial-Experte aktuell auf den Immobilienmarkt in Deutschland oder vielleicht sogar international?
Ja, mittlerweile wieder positiver gestimmt. Wir sind ja jetzt mal durch zweieinhalb Jahre ein sehr tiefes Tal gegangen, kommen aber auch aus einer Zeit, die, sehr, sehr wohlgestimmt war. Wenn man ins Jahr 2014 zurückging, da fing das ja an, das hat man ja auch im Residential-Bereich spürbar mitbekommen, dass die Zinsen nach unten gegangen sind. Wir hatten ja dann bis 2019, Ende 2019, 2020 noch teilweise die 0% Finanzierung, die sich am Markt niedergeschlagen haben. Das heißt, Kapital wurde sehr, sehr günstig zur Verfügung gestellt, was im Gegenzug dann dazu natürlich auch führte, dass die Preise für Immobilien exorbitant nach oben gingen. Also wir haben in Großstädten, jetzt sei es mal Berlin, nehmen wir mal als Beispiel, haben wir Immobilien im Commercial-Bereich, im Anlagebereich, Mehrfamilienhäuser, 30, 40 Parteien, um den Faktor 32 bis 35 verkauft. Wir sind, das war geschuldet eben dem günstigen Geld, was man sich beschaffen konnte. Und auf der anderen Seite war es eben so, Leute, die kein Eigenkapital einsetzen wollten, konnten sich diesem Geld quasi bedienen, um ihre Immobilien einzukaufen. Jetzt passierte dann Folgendes, und zwar nicht nur, dass ein Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und damit die Zinsen, also der Leitzins von der EZB sukzessive gesteigert wurde, weil damit einher ging einfach auch eine Inflationsrate, die, wir haben es alle mitbekommen, teilweise vor anderthalb Jahren bei 10% lag, was natürlich eine Teuerungsrate ist, die jeden Bürger bei uns wirklich hart zu spüren bekommen haben. Und das war aber nicht das Einzige. Wenn wir mal hernehmen, wir sind aus einer Corona-Phase herausgekommen, wo wir Lieferengpässe hatten, was Material angeht. Schiffsladungen beispielsweise aus China haben 2, 3 oder 4 Mal so lange gebraucht, bis sie in Deutschland angekommen sind. Das hat dazu geführt, dass die Rohstoffpreise ebenfalls noch in die Höhe gegangen sind. Also wir haben schon diese 3 Faktoren, den Ukraine-Krieg, die steigende Inflationsrate, Corona, Ende von Corona und Steigerung der Rohstoffpreise. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die Immobilienpreise waren auf einem Peak, ich habe das gerade gesagt, wir haben zum 35-fachen in Berlin verkauft. Zum 35-fachen heißt ja die Monatsnetto-Kaltmiete mal 12 genommen, also die Jahresmiete, und dann gibt es den Faktor. Also rechnen wir es mal 35, dann haben wir den Verkaufspreis. Und daraus rechnet sich dann eine Rendite. So, und das haben auch eben viele kaufen können, die kein Eigenkapital hatten. Das heißt, viele Fonds oder institutionelle Anleger sind auf diesen Zug gesprungen und haben sehr, sehr stark eingekauft und haben ihr Portfolio verbreitert. In dem Zuge sind aber dann die Immobilienpreise hoch gewesen und mit der Zinssteigerung konnte man diese eben nicht mehr finanzieren, weil es eben nicht mehr zu refinanzieren war. Und so hingehend hat sich der Markt komplett verschoben, dass die Immobilien auf einem hohen Preissegment waren und die aber nicht mehr finanzierbar waren. Jetzt hat sich das gewandelt, dass hauptsächlich diejenigen, die sowieso schon Kapital haben, also im Barvermögen, eine günstige Chance sehen konnten, Immobilien zu kaufen, ohne großartig Fremdkapital einzusetzen. Das zeigen zum Beispiel auch gerade aktuell die Zahlen, dass nahezu die Hälfte aller Transaktionen auf dem Commercial-Markt von sogenannten Family Offices durchgeführt wird. Family Offices, das sind ja Firmen, die gegründet werden, wo dahinter vermögende Personen stecken, die aber ihren Namen nicht preisgeben möchten und über diese Firma in das sogenannte Family Office mit dem Eigenkapital ihre Immobilien mit einkaufen. Was wir momentan feststellen, ist, dass die Preise leicht sinken im Commercial-Bereich, aber nicht so stark sinken, dass sie das auffangen, oder sagen wir mal, den Zinssprung auffangen, den wir jetzt erfahren haben in so kurzer Zeit. Und nehmen wir das Beispiel in Berlin. Vor 3 Jahren wurde zum 35-fachen verkauft. Momentan werden die Immobilien in Berlin zwischen dem 19- und 22,5-fachen auf dem Markt gehandelt. Und das ist das absolute Peak. Das ist genau dieser Punkt, wo man dann sagt, als Privatanleger habe ich vor 3 Jahren für 0,8% zum 35-fachen gekauft und jetzt kaufe ich für 3,5% Zins eben zum 21-fachen. Da ist so genau dieselbe Rendite, die im Grunde genommen bei rauskommt. Und wenn wir jetzt Immobilien einkaufen und orientieren uns dort immer noch an den Vorstellungen, die wir leider haben, von Verkäufern, die das noch nicht verstanden haben, dass die Preise so weit nach unten gegangen sind, sondern immer noch in ihrer hohen Traumwelt leben, dann wird es schwierig im Immobilieneinkauf, beziehungsweise wir können sie einkaufen, aber dann nicht wiederum verkaufen. Und diese Lage, diese Zinslage, wird sich voraussichtlich auch erst 26 und 27 wieder relativ entspannt haben. Also das wird noch eine gewisse Zeit dauern. Und momentan haben wir, und das ist einfach Fakt, wenn wir die Kapitalprodukte am Markt haben, die hole ich vielleicht nur ganz kurz aus. Wenn du jetzt eine Wohnung kaufen möchtest, eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage, dann hat ja dieser Bauträger oder der Verkäufer nicht gestern angefangen, nach den aktuellen Gegebenheiten diese Wohnung zu kalkulieren, sondern der hat vielleicht vor 5 Jahren das Grundstück gekauft, hat dann 2 Jahre gebraucht, um dort Baurecht zu erlangen. Dann hat er mit den Architekten die Planung aufgesetzt. Und dann gehen in Deutschland leider nun mal 3 bis 4 Jahre ins Land, bis so ein Bauprojekt überhaupt losgeht. Und die meisten Bauprojekte, die gerade am Markt sind, da bekommst du 3, 3,5 oder 4% Zinsen, wenn du dir eine Eigentumswohnung kaufst, die vermietet werden soll. Und da höre ich momentan natürlich von vielen Kunden, und das ist das Dilemma, in dem wir gerade stecken, warum soll ich mir eine Eigentumswohnung für 3,5% Rendite kaufen, wenn ich 3,75% aktuell auf meinem Tagesgeld bekomme? Und damit hat natürlich ein Anleger auch recht. Und dann sagt man, okay, dort sind wir am Warten. Und der Eigentumsmarkt im Residential-Bereich, das ist eine ganz andere Sache. Ne? Da kaufst du für dich selber, da willst du deinen Lebenstraum verwirklichen, da leihst du dir vielleicht nochmal Geld von den Großeltern oder hast jetzt in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren, die wir die Krise haben, Geld angespart und kannst dir das jetzt wiederum erlauben für die 3,5%, wobei 3,5% im Immobilienbereich, das ist ja der Durchschnitt, den wir schon immer in den letzten 40, 50 Jahren hatten. Das vergisst man ja immer. Die meisten sind immer noch so ein bisschen geblendet von dieser Null-Komma-Politik. Und naja, ich bin gespannt. Der nächste Punkt, der halt momentan noch mit dazukommt, ohne dass ich jetzt politisch werden möchte, ist einfach, dass wir momentan eine politische Situation haben, die nicht unbedingt käuferfreundlich ausgerichtet ist, was Fördermöglichkeiten angeht, was die Zuschüsse dann auch zum normalen Sanieren angehen, sondern es gibt ja ganz viele Immobilien momentan auf dem Markt, die sind in den 50er, 60er, 70er Jahren gebaut worden. Die sind überhaupt nicht dafür geeignet, ein KfW NH40 Haus oder so daraus zu machen, weil das Mauerwerk oder der Bestand überhaupt nicht hergibt. Aber nur darauf würdest du Förderung bekommen. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, die wir politisch dort auch noch mit haben, um den ganzen Sektor mit voranzutreiben. Also es sind sehr viele Faktoren, die gerade wirklich mit reinspielen, was ich in meinen 17 Jahren Vertrieb jetzt bisher noch nicht erlebt habe. Aber es sind Herausforderungen und denen stellen wir uns. Und die werden wir auch ja in Zukunft meistern und erfolgreich und gestärkt daraus hervorgehen.
Aber würdest du sagen, dass die aktuelle politische Lage, du hast gerade gesagt, sie ist nicht käuferfreundlich, würdest du sagen, sie ist verkäuferfreundlich? Weil ich würde fast sagen, sie ist aktuell für beide Parteien nicht wirklich freundlich, also nicht wirklich förderlich.
Nein, natürlich nicht. Ist für beide Seiten nicht attraktiv. Die Verkäuferseite da vielleicht ein bisschen mehr außen vor gelassen. Also, da würde es jetzt zu viele Konstellationen geben, die man da betrachten müsste, was für welchen Verkäufer es gerade günstig ist oder nicht. Aber für Käuferseite ist es derzeit wirklich, wirklich schwierig. Vielleicht mal so ein Beispiel. Ich komme ja aus der Projektentwicklung und habe das mehrere Jahre gemacht. Wir hatten dann im April 22, das war ja dann kurz nach dem Ukraine-Krieg, da hatten wir ein Produkt auf den Markt gebracht, also ein sensationell gutes Produkt, das muss man einfach mal sagen. Und war für eine Rendite von 3%. Und dann änderte sich nicht nur die Zinssituation, sondern dazu hingehend haben gewisse politische Institutionen von heute auf morgen quasi, ich glaube, 6-mal in diesem Jahr die KfW-Förderpolitik geändert. Also KfW 55 wurde plötzlich ersatzlos gestrichen. Das war natürlich eine komplette Katastrophe für geplante Immobilien waren. Ich habe das gerade gesagt, wie lange so ein Zeitraum dauert, um so eine Immobilie zu planen und in den Verkauf zu geben. Und wenn dann von heute auf morgen ohne Ankündigung so eine Förderung auf so eine Planung wegfällt, dann ist eben so eine Kalkulation für so eine Immobilie von heute auf morgen nichtig. Und das passierte eben zu oft in den letzten anderthalb Jahren, so dass eine Kalkulierbarkeit in dem Ganzen eben nicht gegeben ist. Und das ist ja auch das Schwierige momentan für, ich sag mal, der normale kleine Häuslekäufer, ne, der das Grundstück kauft und der kann sich heute nicht auf die Preise von morgen verlassen, weil es sehr intransparent alles geworden ist. Und das ist eben momentan auch das Schwierige für die Käuferschaft. Dann kommt noch mit dazu, wir erleben es momentan. Ich glaube, das allerbeste Beispiel, was jeder irgendwie mitbekommen hat, ist der Name Benko. Und das ist so das leider negative Aushängeschild dafür, was in dem Bauträger-Projektentwicklermarkt momentan passiert. Und du weißt ja nicht, wenn du dir heute eine Neubauwohnung kaufst, ob die auch in 2 Jahren wirklich übergeben wird. Ja, weil eben so viele Faktoren dort mit reinspielen. Und da ist einfach eine hohe Unsicherheit und ein hohes Misstrauen gegenüber der ganzen Branche entstanden, die aber nicht wir als Makler gänzlich lösen können in Gesprächen, sondern da müssen wirklich vertrauensbildende Maßnahmen der Politik auch her. Das sieht man auch daran. Es wird seit 4, 5, 6 Jahren das Ziel ausgegeben, wir brauchen 400.000 neue Wohnungen im Jahr. Das, man weiß überhaupt nicht, wo diese Zahl herkommt. Also viele wissenschaftliche Studien aus den verschiedensten Bereichen sagen einfach, diese Zahl ist gewürfelt. Also das entspricht nicht der Realität. Ich habe letztens eine Zahl gelesen, wir sind momentan mit einem Defizit von 1,2 Millionen Wohnungen aktueller Markt, die gebaut werden müssten. Auf der anderen Seite lese ich aber vor 3 Wochen die neue Bevölkerungsstatistik. Ich weiß nicht, ob du die auch gelesen hast, die veröffentlicht wurde. Es gab ja eine Volkszählung und dann wurde ja auch geschaut, wie viele Wohnungen stehen leer. Und schau mal, da stehen 1,2 Millionen Wohnungen leer. Also das ist ein sehr intransparenter Markt, was das angeht, wo eben keine wirkliche Sicherheit geschaffen wird. Und das bemängel ich einfach momentan so ein bisschen. Und das macht uns die Arbeit auch einfach ein bisschen schwierig. Ob das mit einer anderen Regierung anders aussehen würde, möchte ich gar nicht behaupten. Deshalb auch keine politische Diskussion. Es ist einfach Handlungsbedarf an der Stelle.
Ja, verstehe, was du meinst. Wir gehen, denke ich, später noch mal so ein bisschen auf dieses Thema ein. Aber dass die Zuhörer und Zuhörerinnen auch verstehen, wer du überhaupt bist. Stell dich doch mal bitte noch mal kurz vor oder hol uns mal ein bisschen ab. Wie bist du denn jetzt? Du bist jetzt aktuell Head of Commercial bei der Firma Kensington, bei dem Franchise Kensington, um das es ja in dieser Staffel hier vom Makler-Podcast geht. Wie bist du an diese Position gekommen und warum hast du dich für Commercial Immobilien entschieden?
Also ursprünglich war mein Plan mal was ganz anderes. Also ich war angenommen als ganz junger Bub an der Deutschen Sporthochschule in Köln und wollte Sport studieren und dann in den Bereich Medien gehen. Ich wollte nicht vor die Kamera, sondern wollte so hinter der Kamera im Bereich Sportmedien redaktionell arbeiten. War immer mein Traum, irgendwo im Fußball oder Formel 1 um die Welt zu reisen und dort die Dinge mitzumachen. Kam Strich durch die Rechnung, hatte mich schwer verletzt und musste dann notgedrungen Jura studieren. Also ich habe den Jura studiert bis 2008 und bin nach meinem Jurastudium dann in den Vertrieb gegangen. Ich bin im Versicherungsvertrieb gewesen, habe dort, würde ich mal sagen, das Verkaufen gelernt, das Verkaufen im Direktmarketing, also Direktansprache. Und ich glaube, die Versicherungsschule, zumindest zu der damaligen Zeit, war eine sehr, sehr gute Schule, um das ganze Thema auf einen Kunden eingehen, einen Kunden lesen, Einwandbehandlung, Empathie entwickeln. Das hat mir sehr, sehr viel weitergeholfen, weil ich glaube, Versicherung verkaufen ist so das Schwierigste, was man am Markt machen kann, weil das im Grunde genommen komplett emotionslos ist. Also wer kauft schon gerne eine Versicherung? Ne? Das ist soweit, war trotzdem eine lustige Zeit, muss ich sagen. Und ich bin dann 2011 hatte ich mir dann halt gedacht, was kannst du sonst noch? Ich habe Jura studiert, Vertriebserfahrung und mein Vater hatte mich früher sehr, sehr viel auf den Bau mitgenommen. Also ich habe schon mehrere Häuser gebaut und kenne mich halt mit den Materialien dort halt auch aus und die Abläufe, was dort passiert. Dann dachte ich mir, gut, du bist der Immobilienmakler. Bin dann zu verschiedenen Immobilienmaklern in Marburg, wo ich herkomme, hingegangen und habe so Scheinbesichtigungstermine ausgemacht. Ich wollte einfach nur wissen, wie die arbeiten und habe dann die Besichtigungen gemacht und ein Makler hat mir sehr gut gefallen. Da bin ich am nächsten Tag dann einfach hingegangen, ins Büro marschiert, hatte meinen Lebenslauf dabei und habe gesagt, hallo, ich bin der Jan Forge, ich würde gerne Immobilienmakler werden, ihr habt mir gefallen, nehmt mich oder ich gehe woanders hin. Das war wirklich tatsächlich so meine Aussage und habe ja auf selbstständiger Basis gearbeitet. Also haben die gesagt, bevor der woanders hingeht, nehmen wir den halt. Und dann wurde ich in so ein ganz kleines Büro gesetzt und habe dann angefangen ganz klein. Also jeden Mittwoch und jeden Samstag kamen die Zeitungsanzeigen mit den Privatanzeigen heraus und habe dann dort Akquise betrieben und habe mich in den nächsten Jahren dann hochgearbeitet und habe so das Immobilienmakeln von Grund auf gelernt, manchmal auch sehr hart gelernt. Es war jetzt nicht immer einfach. Hatte mich dann 2015 meine eigenen Firma selbstständig gemacht und meinen eigenen Vertrieb gegründet, den ich im Zuge 2018 an eine Bank veräußert habe, wo ich dann gearbeitet habe im Commercial-Bereich. Da habe ich für einen Teil von Mittelhessen eben den Commercial-Bereich mitverantwortet. Da ging es aber eben nicht darum, wie wir jetzt uns unterhalten, um diesen Bereich Mensch irgendwelche Anlagen von großen Mehrfamilienhäusern oder Investmentstrategien entwickeln, sondern ich war eher so im Abwicklungsbereich tätig. Also bei mir kamen die Fälle auf den Tisch aus einer Bank von Unternehmern, die voraussichtlich die nächsten 6 Monate als Unternehmer nicht mehr überleben werden. Und die Bank Sorge hatte, dass diese Immobilien, die in diesen Unternehmen noch mit drin waren, möglichst schnell noch veräußert werden, bevor sie in irgendeine Insolvenzmasse mit reinfallen.
Unser heutiger Partner kann Immobilien schon seit 1998. Die Marke Kensington öffnet mutigen Unternehmern und Maklern die Türen zu einer innovativen und starken Marke in der Welt der Immobilien. Mit einem internationalen Netzwerk, dem Zugang zum Luxussegment und einem exzellenten Weiterbildungsangebot in der hauseigenen Academy sorgt Kensington nicht nur für das Wachstum seiner Marke, sondern vor allem auch für die Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit und Fähigkeiten. Wenn auch du ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein möchtest, dann fordere dir noch heute dein kostenloses Infopaket an unter www.kensington-deutschland.com.
Im gleichen Atemzug habe ich dann neben dem Studium nochmal, neben der Arbeit nochmal studiert. Ich habe an der Uni in Freiburg mein Diplom Immobilienwirt gemacht und bin nach der Bankkarriere dann in die Projektentwicklung gewechselt und habe mich fortan 2-3 Jahre lang mit dem Thema Systemimmobilien, Denkmalschutzimmobilien beschäftigt. Ich war so das Bindeglied zwischen den Architekten, den Bauträgern und dem Vertrieb, der da draußen mit vorgeherrscht hat. Das heißt, ich habe die Produkte, die wir am Markt platziert haben, mitentwickelt in der Konzeption, also wirklich von der architektonischen Planung über die Statik, über KfW-Fördermittel, über steuerliche Aspekte, über die Preiskalkulation und auch Preiskalkulation des Bauträgers, so dass wir eben ein rundes Produkt für alle draus machen konnten. In dem Zuge habe ich dann in meiner Vertriebsaktivität Kensington angesprochen. Das ist jetzt nun, jetzt muss ich überlegen, das ist ja schon jetzt 3 Jahre her. Und dann sind wir in Gespräche gekommen und habe dann mit Kensington eine Kooperation geschlossen, dass eben Kensington-Mitarbeiter die Produkte, die ich mitentwickelt und auf den Markt gebracht habe, auch mit verkaufen können. Und im Zuge dieser Kooperation hat sich das dann im Laufe des Jahres 22 eben einfach ergeben, dass die Stelle des Head of Commercial frei geworden ist. Und ich wurde gefragt, ob ich das gerne machen würde. Und dann, Verhandlungen haben nicht lange gedauert, weil ich ja Kensington kennengelernt habe, die Leute kennengelernt habe und dachte mir, das ist nach allem, was ich bisher gemacht habe und erleben durfte, der nächste sinnige Schritt in meiner Karriere, um das mit einzubringen, was ich bisher gemacht habe, um hier nicht nur für mich, sondern eben auch für eine Abteilung, die neu aufgesetzt wurde, neue Impulse setzen zu können.
Ich glaube, wir haben uns das erste Mal kennengelernt in Hamburg, wo du noch bei der anderen Company warst, wo du diesen Vortrag gehalten hast. Jetzt hast du gerade selbst gesagt, 2022, jetzt circa 2 Jahre plus minus, wo du jetzt bei Kensington dieses Geschäftsfeld oder diese Sparte quasi aufbaust. Wie gehst du vor als Head of Commercial? Also wie darf ich mir das vorstellen? Ich glaube, die allermeisten, die gerade zuhören, werden wahrscheinlich klassisch im Residential-Bereich unterwegs sein. Wir gehen ja später noch sehr, sehr intensiv darauf ein, was zeichnet ein Commercial-Makler überhaupt aus und warum ist diese Sparte so lukrativ und auch so interessant für viele. Wie gehst du vor jetzt gerade aktuell beim Aufbau dieses Unternehmensbereichs?
Nun, das
für ist, so ein Franchise-System.
Das ist natürlich sehr spannend, weil im Grunde genommen von A bis Z, denn wir brauchen, Entschuldigung bitte, für den ganzen Commercial-Bereich komplett separate Unterlagen. Das sind andere Vermarktungsstrategien. Also meine erste Aufgabe, die ich bei Kensington erstmal hatte, war, die Strukturen kennenzulernen, wie Kensington bis dahin im Residential-Bereich gearbeitet hat. Auch zu verstehen, wie funktionieren die Strukturen der einzelnen Franchise-Partner untereinander? Wie wird interagiert? Wie wird zusammengearbeitet? Also besteht ein Austausch oder ist jeder quasi in seiner Region so mit tätig? Und das ist, glaube ich, auch bis heute, und es wird immer die größte Herausforderung sein, den Sinn dafür zu schärfen, von unseren Franchise-Partnern und deren angeschlossenen Maklern miteinander im Commercial-Bereich zu interagieren und in den Austausch zu treten. Denn das, was ja ein normaler Makler, der im Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung oder in der Vermietung tätig ist, der ist in seiner Region tätig. Ne? Wenn jemand aus München ein Haus in der Vorstadt verkauft, dann ist das nur bedingt interessant für einen Berliner oder für dich jetzt auch oder für die Kölner oder Hamburger. Wenn aber unser Hamburger Franchise-Partner ein lukratives Anlageobjekt in Hamburg hat, was für reine Investoren gedacht ist, dann spricht er ja nicht seinen Kreis in Hamburg an über irgendwelche Netzwerke wie ImmoScout, sondern er muss sich ja größeren Netzwerken bedienen. Und das ist ja zum Beispiel für dich, Fabi, mit deinen Kunden, die du hast, ist es ja hochgradig interessant, die darauf anzusprechen, auch in Hamburg vielleicht ein Investment zu tätigen, wenn es im größeren Rahmen ist. Und so ist es für auch die anderen Standorte interessant. Und im Grunde genommen geht es darum, Systeme zu schaffen, Arbeitsabläufe zu schaffen und den Sinn dafür zu schärfen, die Interaktion unter den Standorten deutschlandweit, aber auch weltweit oder europaweit mit voranzubringen. Da gibt es natürlich viele, viele Instrumente und es gibt viele Möglichkeiten und einige davon funktionieren. Einige, die ich angestoßen habe, die haben auch bisher nicht funktioniert. Das muss man halt auch sagen. Das ist ein Prozess, in dem man dort drin ist. Aber im Grunde genommen bin ich im operativen Geschäft genauso viel beschäftigt wie im nicht-operativen. Das heißt, der Aufbau unserer neuen Homepage, die jetzt bald online geschaltet wird, die Systeme mit dem CRM-System, mit dem wir alle im Hintergrund arbeiten, so zu optimieren, dass sie auf den Commercial-Bereich ausgelegt sind. Denn es ist ja so, wenn du ein Haus hast, dann ist es wichtig, wie viele Badezimmer hast du, wie viele Zimmer an sich hast du, wie sind die ausgestattet, was für ein Holzfußboden ist verlegt und was sind besondere Ausstattungsmerkmale. Das interessiert aber einen Kapitalanleger nicht. Der möchte ganz andere Sachen haben. Der will wissen, wie hoch sind die monatlichen Mieteinnahmen, was ist letztendlich an Nebenkosten zu zahlen, wie viel sind die umlagefähigen Kosten, die ich auf die Mieter mit umlegen kann, was sind Besonderheiten bei der Immobilie, auf die ich zu achten habe, Denkmalschutz, Milieuschutz, irgendwelche Abgaben. Die erfasste unser System bis dato noch nicht, weil es nicht relevant war. Das musste aber erstmal mit eingeführt werden. Und dann geht es natürlich weiter in das Thema Exposé-Gestaltung, das auch mit abbilden zu können, die Exposés natürlich auch hochwertig mit auszustatten, das ganze Thema Berechnungsmethoden solcher Immobilien bei uns in die Systeme mit zu implementieren, denn sagen wir im Residential-Bereich, das bekommen viele unserer Kunden ja relativ einfach hin. Wenn du jetzt bei dir in deiner Region, Fabi, eine Immobilie verkaufst und bringst die am Markt 30% über dem Marktpreis an, dann wirst du aus bestimmten Gründen keine Anfragen bekommen, weil deine Kunden natürlich auch schlau sind und können mit Dr. Google, wie ich es immer so schön nenne, ja relativ einfach auch schon ihre Preisberechnung machen. Das wird allerdings ein bisschen schwieriger, wenn ich ein 12-Parteien-Haus mit 3 Gewerbeeinheiten und 18 Parkplätzen habe, als Beispiel. Ja, das zu berechnen erfordert weitere Bewertungsmethoden, die ich bei uns mit einführe, also auch neuere Programme, mit denen wir arbeiten. Exposés hatten wir schon, aber auch die ganzen Schriften und Texte, die wir mit rausgeben. Flyer, Folder, Bücher, Referenzen, die mit erstellt werden, dass ihr als Franchise-Partner da draußen für euren Bereich eben auch gewappnet seid, bei Bauträgern und Großinvestoren professionell auftreten zu können über den Residential-Bereich hinaus, wo wir ja die professionellsten am Markt sind. Das muss man ja einfach mal mit feststellen. Aber das soll natürlich auch im Commercial-Bereich der Fall sein. Und da sind sehr, sehr viele Abläufe, die es da zu koordinieren gilt und auf die sukzessive eingegangen wird, neben eben dem Operativen, was ich mache, also Unterstützung unserer Makler in jeglicher Form, bei jeglichen Spezialobjekten, dass ich rausfahre und bereite Termine mit vor, gehe eben auch auf Pitch-Termine bei Bauträgern, gehe mit in die Verhandlungen, bringe auch mein Netzwerk mit rein und versuche tagtäglich daran zu arbeiten, immer einen Menschen bei uns im System ein Stück weiterzubringen und neue Impulse oder Ideen mit an die Hand zu geben, um an das Thema Immobilie als Kapitalanlage, Investment oder Gewerbeimmobilie anders nachzudenken, als es vielleicht bisher der Fall im Residential war.
Verstehe. Du hast gerade vorhin das Wort Systemimmobilien benutzt. Was genau können wir unter Systemimmobilien verstehen?
Systemimmobilien ist im Grunde genommen ein Oberbegriff für Immobilien, die entwickelt werden, um sie im Teileigentum zu verkaufen und oder auch global zu verkaufen. Aber eigentlich sind sie gedacht für den Teileigentumsverkauf. Und zwar nach einem gewissen System. Das heißt, nehmen wir das Beispiel Pflegeheim. Ein Pflegeheim, wenn es gebaut wird, funktioniert nur, wenn ein sogenannter Betreiber dahinter ist. Das heißt, diese Immobilie ist zweckgebunden einem gewissen Nutzen gegenüber. Und dieser Betreiber sorgt dafür, dass in den nächsten 20, 25 Jahren ein gewisser Cashflow für den Käufer mit entsteht. Dasselbe im Hotelleriebereich. Es gibt auch Projekte wie im Wohneigentumsbereich, wo einfach ein Investor dahinter steckt oder ein Verwalter dahinter steckt, der sowas wie Mietgarantien ausspricht oder sowas wie ein Mietpool mit aufsetzt. Das heißt, es ist völlig irrelevant bei der Wohnung, die du kaufst, wie viel, für was die vermietet ist. Du hast auch mit der Vermietung nichts zu tun, sondern es gibt einen Verwalter, der verwaltet die 20 Wohnungen in diesem System und dann gibt es eine Aufschlüsselung und du bekommst aus dem ganzen Pool von den Mieten deinen Anteil mit ausgezahlt. Also es ist für dich relativ unwichtig, ob deine Wohnung mal 3 Monate leer steht, denn das wird durch die anderen Wohnungen dann wieder mit aufgefangen. Also es ist sehr interessant. Geht natürlich immer alles zu Lasten der Rendite. Das ist vollkommen klar. Ja, also wenn du das selber machst, hast du immer größere Chancen. Aber da gibt es einfach Systeme für die, die sagen, ich möchte mein Geld in Immobilien anlegen und möchte damit keine Arbeit haben. Und deshalb werden sogenannte Systemimmobilien mitentwickelt. Also mit einem gewissen Plan dahinter, mit einer Planungssicherheit über Minimum 10 Jahre, eher auf 20 oder 30 Jahre ausgelegt und um dir einfach die Arbeit abzunehmen.
Und die werden dann in der Regel auch klassisch über Makler vermarktet oder teilweise sicherlich wahrscheinlich auch über den eigenen Vertrieb von demjenigen, der die baut oder der die so konzipiert.
Es gibt nur 2, 3 Großunternehmen in Deutschland, die auch einen eigenen Vertrieb dahinter sitzen haben. Wenn wir von 3 ausgehen, geht es 2 gerade sehr, sehr schlecht, weil die aus der Bauträgerschiene dann auch kommen. Die meisten Bauträger kalkulieren bereits in ihrer Berechnung die Vermarktung dieser Immobilie über externe Vertriebe mit ein. Denn das Thema so eine Immobilie, sagen wir mal ein Pflegeheim, und sie werden überall gebraucht, ja, und die entstehen ja meistens in ländlicheren Regionen auch, ne? Diese aber zu verkaufen, das kriegt ein Bauträger vor Ort mit seinen üblichen Methoden nicht hin. Das heißt, da braucht man dann die Vertriebsprofis und Experten, die gut vernetzt sind. Wir brauchen die Versicherungsunternehmer, Versicherungsagenturen, die Finanzierer, die mit dahinter sind, die halt die gewisse Kundschaft haben und auf Kundenstämme zugreifen können, um solche Produkte am Markt platzieren zu können. Also das funktioniert nicht über das klassische Anzeigenmodell, sondern wirklich über die Direktansprache und die Exklusivität auch dahinter.
Verstehe, okay. Mhm. Jetzt hast du natürlich uns ein bisschen abgeholt, was so deine Aufgaben sind und wo du herkommst. Und natürlich kann man sich vorstellen, jetzt als Head of Commercial, der so eine Sparte komplett von Null auf aufbaut, geht es viel um Strukturen, das hast du schon angesprochen. Ich kann das natürlich bestätigen, ne? Also ich habe ja gesehen, was da alles so an neuen Sachen jetzt schon kam in dieser Zeit. Und wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal uns intensiver ausgetauscht über das ein oder andere Objekt, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, also ich wusste vorher, okay, wir haben da nicht unsere Kernkompetenz. Mhm. Und wo ich natürlich dann auch gemerkt habe, okay, also das geht ja weit über das hinaus, was wir uns vorgestellt haben als Residential Makler, mhm. Was dann natürlich auch extrem wichtig ist, ne? Und auch für den Kunden wichtig ist, wenn die Qualität sich einfach immer mehr erhöht. Aus deiner Karriere bislang, gibt es so einen Fall, wo du sagst, der ist dir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, ob jetzt positiv oder negativ, wo du sagst, also da musste ich echt kämpfen, musste ich echt auch viel, viel, viel tun für beide Parteien, weil ich könnte mir zumindest vorstellen, wenn wir jetzt mal wirklich über große Objekte reden, ich weiß, dass du vor einiger Zeit mit einem anderen Lizenzpartner in meinen Augen zumindest relativ großes Projekt gemeinsam erfolgreich veräußert hast. Okay. Aber wenn ich vielleicht jetzt mal auch in wirklich Lagerhallen gehe, Speditionsimmobilien, was es alles so gibt, das ist ja dann doch schon nicht das alltägliche Brot, was wir Makler jetzt vom Einfamilienhaus kennen. Ja, wo es ja viel auch um emotionale Themen geht, die Familie sucht was Neues und so weiter. Ja. Hast du da mal so ein, zwei Fälle, wo du sagst, also da kann ich vielleicht mal davon berichten, was echt auch schwierig war? Hast du gewusst, dass die meisten Makler in den ersten 12 Monaten scheitern? Der Grund? Es fehlt an Struktur, effektiver Akquise und Markenaufbau. Deshalb haben mein Geschäftspartner Max und ich ein exklusives 1:1 Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Wir helfen dir, schnell Umsätze zu generieren, Kostenfallen zu vermeiden und deine Marke professionell aufzubauen. Stehst du vor der Herausforderung, dein eigenes Immobilienbüro zu gründen oder dein erstes Team aufzubauen? Dann besuche uns auf www.maklercoach.com und buche ein unverbindliches Erstgespräch.
Ich habe, ich glaube, der schwierigste Fall, den ich bisher gemacht habe, war allerdings auch mein erfolgreichster in meiner Karriere bisher. Es war ein aus meiner Heimatregion heraus ein Projekt, bestand aus insgesamt 130 oder 120 Wohnungen circa, also ein ganzes Areal, das verkauft werden sollte. Und ich hatte, bevor ich damit an den Markt gegangen bin, in der Vorbereitung dieses Projektes, also von Erstaufnahme des Kontaktes mit dem Eigentümer bis hin zu dem Zeitpunkt, ich spreche den ersten Kunden an, waren es, glaube ich, 11 Monate, die ich daran gearbeitet habe. Denn in der Zeit, man stellt sich das immer so vor, Mensch, es war ein Deal im 8-stelligen Bereich, also weit über 10 Millionen. Und die Schwierigkeit, die dort mit bestand, ist ja, wenn ich einen Investor anspreche, der so eine Immobilie dann prüfen möchte, muss ich ja im Vorfeld eigentlich wissen, wie diese Immobilie funktioniert. Wenn ich dort 120 Wohnungen habe, dann brauche ich, und zwar lückenlos aufgelistet, 120 Mietverträge. Ich brauche 120 Grundrisse. Ich muss mir im besten Fall 120 Wohnungen im Vorfeld angucken, weil das war ein Bestandsobjekt. Und nicht in in der High-Class-Sektion, sondern doch eher so im mittleren Bereich. Ne? Also sehr viel Entwicklungspotenzial da drin. Das heißt, da lauern sehr, sehr viele Fallstricke. Da hat man mal hier ein bisschen Schimmel und dann war da was kaputt und dann ist da eine Tür rausgetreten und das Dach war kaputt und Feuchtigkeit. Und also man muss dann ich musste dann in diesem Bereich sehr, 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 sehr viel Research betreiben und die Aufarbeitung erstmal durchführen, die ganzen Grundbuchblätter prüfen und alles so zusammenstellen, weil das ist so mein Anspruch, wenn ich mit solchen Projekten an den Markt gehe, dass die so aufbereitet sind, dass ich im Vorfeld eine gewisse Vorprüfung gemacht habe, um dem Käufer oder dem Interessenten am Ende die Arbeit abzunehmen. Denn also wenn ich ihn dann angesprochen habe, die fangen ja dann auch an und müssen 120 Verträge prüfen und die müssen die steuerliche Situation prüfen, die müssen die Finanzierungssituation prüfen und die müssen vor allen Dingen auch berechnen, was hat denn der Vorge da eigentlich für einen Preis aufgerufen, kriegen wir das überhaupt durch, also ist das für uns interessant. Das heißt also, dieses ganze Thema Preiskalkulation und mit dem richtigen Preis auch an den Markt gehen, damit wir das verkaufen können, das war relativ herausfordernd. Und der Verkauf, das war hat dann auch nochmal knappe 6, 7 Monate gedauert, die ich dann dort gebraucht habe. Also ich war 1,5 Jahre mit diesem Projekt mit beschäftigt, dass man das am Markt auch platzieren konnte. Und das war natürlich sehr, sehr aufregend und spannend, aber auch arbeitsintensiv. Und das muss man sich einfach immer vor Augen halten, wenn man im Commercial-Bereich tätig ist. Es gibt dort Sachen, die gehen schnell, die kann man schnell drehen, das ist wunderbar. Aber im Eigentlichen hat man doch wirklich viel Arbeit und auch viele Dinge. Du hast das im Vorfeld schon gesagt, wir hatten ja auch schon zusammen Termine, auf die man dort im Speziellen dann noch mit achten muss. Ja, das war vielleicht so das Highlight bisher von dem, was ich im Commercial-Bereich gemacht habe. Das andere, vielleicht ein Negativbeispiel, ich hatte eine Zeit, das hatte ich im Eingang so ein bisschen gesagt, wenn man mit Unternehmern zu tun hat, die in Schieflage geraten sind, dann ist das nicht immer, ohne das jetzt an ein konkretes Beispiel festzumachen, dann ist das nicht immer der Traumjob, den man dort zu erledigen hat. Ne? Aber das kennst du, das sind eigentlich die Parallelen, die hat man dann auch im Residential-Bereich, weil, ich meine, warum werden Häuser verkauft? Das ist ja die drei größten Fälle, die wir ja haben, das ist leider Gottes nochmal der Todesfall von jemandem, das ist die Scheidung oder eben auch finanzielle Engpässe, warum Immobilien verkauft werden. In den seltensten Fällen, weil jemand sagt, auch ich möchte einfach umziehen und ich möchte mich jetzt vergrößern, ich habe genug, und das hat man eben auch im Commercial-Bereich. Und da hatte ich einige Fälle auf dem Tisch liegen, die mir doch sehr nahe gegangen sind. Wenn dann Familienunternehmen, die über Generationen geführt wurden, aufgrund von wirtschaftlichen Situationen nicht mehr tragbar waren oder weil sich eben durch das ganze Thema Digitalisierung, gerade so, ne, was so Lagerbestände, da hat sich ja alles in den letzten Jahren so extrem gewandelt, dass das nicht mehr so funktioniert hat. Und dann sind eben Unternehmen auch pleite gegangen und das geht einem dann selber auch schon nah. Also da muss man schon sagen, das ist nicht unbedingt die Rosenseite unseres Jobs, aber es gehört mit dazu. Und so verstehe ich unseren Job eben auch, dass wir nicht nur Käufer glücklich machen und eine Provision kassieren. Die Provision sollten wir dann dafür kassieren, dass wir eben Verkäuferseite und Käuferseite mit unserer Expertise so bedienen, dass sich jeder freut, mit uns zusammengearbeitet zu haben und dass wir dann daraus natürlich auch unsere Provision dann verdienen, aber auch wirklich verdienen.
Warum ist es denn eigentlich ein spannendes Feld, wenn ich jetzt Makler bin oder ich möchte Makler werden, sich vielleicht doch mal mit dem Thema Commercial Makler zu beschäftigen und vielleicht sogar zu sagen, hey, ich spezialisiere mich in diese Richtung. Was sagst du, sind eigentlich große Vorteile, die diese Sparte mit sich bringt?
Okay, das kann ich natürlich jetzt nur aus eigener subjektiver Sicht irgendwie sagen. Das müssen intrinsisch von jedem Makler eigene Motivationspunkte sein, zu sagen, ich möchte mich damit befassen. Bei mir geht es aber eigentlich schon so mit in die Schiene, die ich gerade so ein bisschen mit angerissen habe. Ich war ja sehr lange Zeit ganz normaler Residential-Makler und mich hat es irgendwann genervt, dass ich am Wochenende Samstag sowie Sonntag Besichtigungen durchzuführen habe und dann ganz oft mit Leuten, wenn ich das klassische Einfamilienhaus gehabt habe und habe 10 Besichtigungen am Samstag gehabt, war schon mal per se mein Samstag im Arsch. Und dann hatte ich von den 10 Leuten mindestens mal 5 mit dabei, die mir erklären wollten, wie mein Job funktioniert und direkt anfangen wollten, über Provisionen zu sprechen und wie schlecht alles ist und da ist ja alles kaputt und das funktioniert nicht. Und also das, dieses Hochemotionale, was dann damit reingekommen ist. Ich habe das unfassbar gerne gemacht und ich mache das ja auch bis heute noch. Wenn ich sage ja keinen Fall ab, wenn mir jemand ein Einfamilienhaus anbietet, dass ich das nicht verkaufe. Ganz im Gegenteil. Ich habe irgendwann erkannt, dass wir im Commercial-Bereich natürlich im B2B-Geschäft zu 90-95% unterwegs sind. Das heißt Business to Business und nicht Business to Customer, B2C, wie wir es im Residential-Bereich haben. Und man kommuniziert auf einer anderen Ebene. Also wenn ich mit Unternehmern zu tun habe, dann wissen die, wovon die reden. Da sind die Emotionen mal rausgenommen, da geht es um Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn ich mich im Vorfeld gut drauf vorbereite und habe die Zahlen, Daten, Fakten im Kopf und habe auch ein gewisses Fachwissen, was ich mitbringe, dann kann man das Thema Emotionalität und Emotionen noch mit in die Gespräche mit Bauträgern oder Investoren mit reinbringen, um nochmal was on top zu setzen. Das fand ich total spannend, in dem Bereich mit reinzukommen und einfach den Immobilienhandel für mich selber auf ein anderes Level zu bringen. Und dazu kommt aber auch, ich liebe Immobilien. Also ich liebe alles, was mit Immobilien zu tun hat. Sonst wäre ich, glaube ich, auch falsch in dem Job und wollte mich einfach weiterbilden und fortbilden und will auch jetzt immer noch. Ich will weiterkommen. Also für mich ist die Reise nicht zu Ende, sondern das ist einfach ein nächster Step zu dem, wie ich mich in dem Bereich mit weiterentwickeln will, also auch wissbegierig sein. Und wenn jetzt die Frage dann darauf abzielt, wie was sollte jemand mit sich bringen? Ja, hohe Motivation, einfach den Willen zu haben, sich in Bereichen weiterzuentwickeln, die er gerade noch nicht kannte. Aber eben auch Selbstdisziplin. Also man muss sich viele Dinge auch selbst erarbeiten, also sich selbst mit beibringen. Oder auch nochmal, so wie ich es gemacht habe, ich bin ja nun 41 und habe mit 37 nochmal ein Studium gemacht und habe in diesem Studium gesessen. Das war natürlich nebenberuflich, aber die waren alle zwischen 22 und 25 und ich war der Daddy-Opa, der dann da gesessen hat. Das habe ich halt auf mich genommen, weil ich halt nochmal weiterkommen wollte in dem Bereich. Und auch das ist noch nicht zu Ende. Also da will ich auch kontinuierlich weitere Fortbildungen machen und einfach ja den Expertenstatus, so wie man mich nennt, auch gerecht zu werden und für mich aber auch gerecht zu werden. Und es bietet einfach wunderbare Möglichkeiten im Commercial-Bereich, sich also Einblicke zu bekommen in Themen, die man im normalen Job, den ich vorher gemacht habe, nicht bekommen würde. Es gibt so spannende Immobilien, so unfassbar herausfordernde Immobilien. Ne? Das ist keine Immobilie im Commercial-Bereich wie die andere. Man muss sich in jedes Projekt neu reindenken, neu eine Vermarktungsstrategie definieren und eine andere Herangehensweise an Kundenansprachen mitentwickeln. Und das finde ich einfach total spannend, dass eben mein Tag mit den Objekten, die ich jetzt mache, nicht immer aussieht wie der andere. Und wer da Bock drauf hat, gerne, ruft mich an.
Du hast vorhin auch angesprochen, dass es, also wie ich aktuell auch als Commercial-Makler Klammer auf, wieder, Klammer zu, erfolgreich werden kann. Mhm. Was sind da deine Tipps?
Momentan ganz klipp und klar sich nicht auf die Meinungen der Eigentümer verlassen. sondern wirklich die aktuelle Marktsituation mit hernehmen. Nicht zu teuer einkaufen. Ich bringe mal ein Beispiel so ein bisschen aus der Praxis. Wenn ich Immobilien von unseren Partnern bekomme, die augenscheinlich, denke ich 3 Jahre zurück, ein Mega-Investment waren, und ich die aber zu den Preisen, wie wir sie oder wie sie am Markt auch funktionieren, institutionellen aktuell anbiete, bekomme ich zu hören, und das ist einfach auch Fakt am Markt. Das ist die großen Projektentwickler, Bauträger, die im Aufteilergeschäft tätig sind oder das ganze Fix- und Flip-Geschäft betreiben, die kaufen so bis maximal zum 15-fachen aktuell ein, dass sie dann natürlich für das 18-fache wiederum verkaufen können. Also nehmen wir mal eine Entwicklungsimmobilie. Ja, da müssen in den Wohnungen, es müssen die Fenster getauscht werden. Die Mieterstruktur ist nicht richtig. Da sind leerstehende Wohnungen. Da muss vielleicht nochmal hier ein Bad gemacht werden, Treppenhaus und so weiter. Also so Teilsanierung, Schönheitsreparaturen. Und dann werden die für maximal das 15-fache eingekauft, damit ein gewisser Part dort in diese Sanierung, Renovierung aus Eigenleistung reingesteckt werden kann. Aufteilung und so, dass es dann eben am Markt gängig für das 18-, 19-, 20-fache verkauft werden kann. Wenn ich aber jetzt diese Immobilie von dem Eigentümer, von diesem Ding einkaufe, einkaufen heißt ja bei uns in den Auftrag nehmen, also ich kaufe die Immobilie ja nicht selber, sondern nehme den Auftrag für das 19-fache und gehe damit an den Markt, dann habe ich das Peak ja schon erreicht. Das heißt, es gibt einen Großteil der Investoren, die ich gar nicht mehr ansprechen kann, sondern eben nur noch den Endverbraucher, den Endkapitalanleger im kleineren Bereich, also die wirklich auch, das ist nicht despektierlich gemeint, um Gottes Willen, aber die, die vielleicht ganz andere Kanäle aufmachen können, die ich noch nicht kenne, um diese Immobilie instand zu setzen. Oder darauf hoffen, dass in den nächsten 10 Jahren wieder diese Preissteigerung mit reinkommt. Und da muss man einfach sensibel sein, was den Immobilieneinkauf angeht, was die Preisgestaltung mit sich herbringt. Was momentan mit Sicherheit ein gängiges Modell ist, wenn man das Thema Gewerbegrundstücke, Lager, Kleinstlager, also alles so bis zu 1500 Quadratmeter Lagerfläche. Das geht super schnell, weil der Bedarf einfach dort da ist. Ich sag mal, Gewerbegrundstücke, wenn wir Gewerbegrundstücke reinbekommen, das Thema Boxing, ne, oder Storage oder Storage Village und so, wie das auch mal alles heißt. Das heißt, also einfach, blöd gesagt, Garagen, die du mieten kannst, wo du deinen Winterkram unterstellst, ne, die dann in verschiedensten Größen gemacht werden. Schießt durch die Decke, ist ein mega Konzept, das funktioniert. Grundstücke, die vorbereitet sind, sowas wie für Solarenergie. Der Markt, ich hätte es vor 15 Jahren nicht gedacht, kommt wieder zurück nach Deutschland, nachdem wir ihn ja komplett kaputt gemacht haben. Kaufen wir uns jetzt wieder teuer aus China ein, aber es funktioniert. Ja, also da ist so eine leichte Kehrtwende mit erfolgt. Was toll funktioniert, sind immer, gerade auch wenn man vielleicht mal auf das Thema, ich werde Commercial Makler, einfach Ladengeschäfte oder kleinere Büroeinheiten, dass man die eben in der Vermietung momentan sehr, sehr gut drehen kann. Was immer funktioniert, ist das Thema Denkmalschutzimmobilien. Ist natürlich ein schwieriges Thema, aber durch die hohen steuerlichen Abschreibungen für Kapitalanleger durchaus sehr, sehr interessant. Und ansonsten bin ich momentan auch ein paar Spezialprojekten mit drin. Ansonsten sind wir im Immobilieneinkauf. Und zwar in der Hinsicht, zu sagen, wir nehmen Immobilien auf oder unter Vertrag. Aber bei mir auch, bei manchen, die ich mache, mit der Hingabe, dass ich auch ganz klar mit dem Verkäufer kommuniziere, wir brauchen eine lange Zeit, um es aufzuarbeiten. Wir brauchen aber auch eine Zeit von 12 Monaten, um es zu verkaufen. Und prognostiziert werden wir gen Ende des Jahres, also im 4. Quartal bis 1,25, da eine weitere Angleichung am Markt mit haben. Leider Gottes kam ja jetzt die Nachricht vor einer Woche, ich glaube, von der EZB, dass der Leitzins nicht weiter gesenkt wird. Das spielt natürlich uns nicht wirklich in die Karten, sondern die Zinssituation wird erstmal so bleiben. Bleibt abzuwarten, wie sich das ganze Thema Ukraine mit Präsidentschaftswahlen in den USA, auch wenn es tausende von Kilometern entfernt ist, aber es wird eine enorme Auswirkung auf unsere europäische wirtschaftliche Situation haben, je nachdem, wie es ausgeht. Und da bin ich durchaus gespannt, wie sich da das Ganze mit entwickelt. Es gibt neue Bankregulatorien, das heißt, die ab nächstem Jahr dann auch greifen. Das heißt, Banken, institutionelle, so wie ich dann immer sage, müssen in gewisser absehbarer Zeit wieder in Immobilien investieren. Das heißt, das Geld muss ins Volk. Und aktuell sind diese Banken gehalten, sich an sogenannte ESG-Kriterien zu halten. Das heißt, von der EU auferlegte Kriterien im Bereich Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Drittverwertung und steuerliche Aspekte. Und die machen es momentan sehr, sehr schwer, denn da kaufen Banken aktuell keine Bestandsimmobilien, sondern wirklich nur Immobilien zu einem Faktor maximal im Neubau. Das muss man sich mal vor Augen halten. Im Neubau projektiert zum 23-fachen. Ja? Also eine niegelnagelneue Immobilie nach Energiestandard NH40 oder besser, am besten noch passiv, für einen Faktor 23. Wenn mir das jemand vor 3 Jahren gesagt hätte, den hätte ich für verrückt erklärt. Ja, aber so sieht das momentan aus. Das muss aber aufgelockert werden. Das wird ab nächstem Jahr dann auch wiederum anders aussehen. Und da wird sich der Investitionsmarkt, gerade auch in den größeren Projekten in der nächsten Zeit, deutlich drehen. Und wir versuchen uns einfach darauf vorzubereiten, die entsprechenden Projekte einzukaufen, uns mit unserer Mannschaft und unserem Team so aufzustellen, dass wir den Markt jetzt nutzen, um die Basis zu schaffen, um dann richtig zuzuschlagen. Das ist der Plan.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, also wir Residential Makler, worunter ich mich ja auch zähle, wir haben ja, ich würde mal sagen, zu 95%, wenn nicht sogar häufiger, den Fall, wenn ich jetzt ein Objekt einkaufe, also mir den Auftrag hole, ins Portfolio hole, das Objekt, dass der Eigentümer oder die Eigentümerin natürlich eine deutlich höhere Preisvorstellung von ihrem eigenen Objekt hat, als es dann unserer Meinung nach wert ist, respektive was es dann auch tatsächlich an Wert hat. Dass man den umgekehrten Fall hat, kommt relativ selten vor, leider Gottes. Jetzt, wenn ich dir zuhöre, höre ich raus, in der Regel, wenn wir jetzt wirklich von Commercial reden, also nicht von der Kapitalanlage Wohnung, sondern jetzt gehen wir mal wirklich ein paar Regale höher, reden von großen, Lagerhalle, Speditionsimmobilie ist, glaube ich, der falsche Begriff, aber so halt wirklich große Bürogebäude, große Einzelhandelsflächen und so weiter. Das sind ja, korrigiere mich gerne, aber so schätze ich das jetzt einfach mal ein als Außenstehender, sind es ja jetzt wenig Privatleute, die einfach mal sowas so kaufen. Gibt es vielleicht auch mal, aber du hast es schon gesagt, wirklich dann wohlhabende Leute, die das vielleicht über ein Family Office auch regeln oder über andere Sachen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, du hast es ja auch schon gesagt, es ist dann eher B2B, ne? Also dass da zwei Profis sich gegenüberstehen, die schon wissen, okay, Emotionalität raus, sondern wirklich Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt könnte ich mir vorstellen, gefühlstechnisch muss es doch ein bisschen einfacher sein, weil beide eigentlich wissen, okay, wenn wir halt diese, klar, der Eigentümer will am meisten, der Käufer will am wenigsten bezahlen, das dürfte dort das Gleiche sein, aber beide Parteien sollten doch eigentlich wissen, okay, die Realität ist halt so und von daher dürfte doch die Verhandlung nicht so schwierig sein. Ich drücke es jetzt mal salopp so ein bisschen blöd aus. Wir kennen uns ja beide, also du weißt, wie ich das meine.
Ja, vielleicht
kannst du da noch mal so ein bisschen sagen, wie sowas abläuft. Also über was für Leute reden wir in der Regel und wie lange zieht sich so eine Verhandlung? Also wenn wirklich alles aufbereitet ist, wenn du alles vorlegst, wie schnell können diese Leute eine Entscheidung treffen?
Die Verhandlungen, die können auch mal 6 Monate dauern, sagen wir es mal so, bis man wirklich dort einen Schritt weiterkommt. Nehme ich mal ein aktuelles Beispiel. Hab ein größeres Millionenprojekt in der Nähe von Frankfurt und verhandle seit März mit diesem Kunden, mit dem potenziellen Käufer. Die Struktur dahinter ist letztendlich, die wollen eine Immobilienanleihe aus dem ganzen Konzept machen. Im aktuellen Fall ist es hier mal ausnahmsweise, es ist ein sehr reiches und vermögendes Ehepaar, aber deutlich Ende der 80er Jahre, also nicht 80er Jahre geboren, sondern hier kurz vor der 90, ne? Die das im Privatbesitz haben und es veräußern wollen. Jetzt haben wir da folgende Problematik. Die sagen, ja, wir sind generell gesprächsbereit, aber da haben wir jetzt in dem Bereich, die müssen nicht zu jedem Preis verkaufen, weil sie einfach wirklich in der Lage sind, finanziell ausgesorgt zu haben. Denen ist das egal, aber es geht da um die Enkel, also geht jetzt dann in dem Bereich aber auch schon mal wieder ein bisschen in das Emotionale rein, was mit dahinter steckt. In der Abwicklung, warum dauert das so lange? Wenn da ein sogenanntes Fondsprodukt oder eine Immobilienanleihe draus gemacht werden soll, das heißt, mehrere private Investoren kommen zusammen, geben ihr privates Geld in dieses Projekt mit rein und bekommen jährlich aus den Mieterträgen quasi Überschüsse ausgezahlt. Dann wird es zu einem sogenannten BaFin-Fall. Das heißt, die BaFin, die Fondsaufsicht, schaltet sich ein und es gibt gewisse Regulatorien, die dann einzuhalten sind. Und im Zuge dieser Due Diligence, die dann mit zu erfolgen hat, ist das natürlich sehr, sehr kompliziert und aufwendig. Also da müssen Gutachten geschrieben werden, da müssen Steuerberater mit reingezogen werden. Da gibt es dann Anwälte, die sich die ganzen Verträge angucken. Das ist nicht so, wenn du oder ich, wenn wir uns jetzt eine Wohnung kaufen, dann gucken wir uns einen Mietvertrag an und dann sagst du, jo, passt. Ne? Aber bei diesen gewerblichen Mietverträgen, das sind ja alles Individualverträge. Da gibt es ja keine Verbraucherschutzrichtlinien, die dem zugrunde liegen. Das heißt, du musst wirklich jeden Vertrag bis aufs Einzelne tiefgreifend prüfen und auf Plausibilität und Inhalt und Drittverwertung, Laufzeiten, Indexierungen, die dort mit drin stehen. Also es ist sehr, sehr kompliziert, in so einem Projekt die Nachhaltigkeit einer Immobilie für eine Immobilieninvestment im Fondsbereich so darzustellen, dass die Kapitalanleger sagen, habe ich Vertrauen drin und das passt. Also da dauert das dann mitunter schon mal länger. Die Verhandlungen, die laufen, das ist dann eigentlich relativ einfach. Im Vorfeld, das sind wirklich diese Prüfungssachen. Und wenn ich dann jetzt bekomme, von der Käuferseite, wir sind bereit, Summe X zu zahlen und Verkäuferseite möchte Summe Y haben, dann ist das bei mir völlig emotionslos an der Stelle in der Kommunikation. Ich sage dann Verkäuferseite, so, X ist geboten, Y wollen sie haben, wie sieht's aus? Können wir sprechen, kommen wir irgendwo überein? Haben Sie eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir kümmern uns selber jetzt noch darum, dass vielleicht der ein oder andere Mietvertrag vorzeitig verlängert wird, dass wir dort nochmal ein gewisse Sicherheit mit schaffen. Können Sie vielleicht den Parkplatz noch pflastern, machen Sie den Fahrstuhl nochmal neu, geben Sie eine Gewährleistung. Also es sind dann Sachthemen, über die wir sprechen, um diese Preise in irgendeiner Weise mit anzugleichen. Also ne, wenn wir dort 1 Million auseinander sind, dann muss man es irgendwie darstellen, warum ist es 1 Million Euro mehr wert, als das, was die Käuferseite bereit ist zu zahlen. Und es geht weniger darum, dass dann ein potenzieller Käufer bei dem Haus sagt, puh, Herr Lauer, also unten da habe ich jetzt aber Schimmel im Keller gesehen und das kostet mich ja, Moment, mit meinem Laienhaften, ich muss ja jetzt 50.000 Euro nochmal in die Kellersanierung stecken. Also so diese Themen rausgehauen, das hast du da dann eher weniger, sondern das sind wirtschaftliche Berechnungen in der sogenannten Due Diligence und das sind halt einfach
die emotionalen Themen raus und es geht um sachliche Themen. Da wird knallhart verhandelt, das muss man schon sagen. Aber das ist eben auch der Punkt, was ich dann auch unseren Maklern immer sage. Wenn ihr mit Immobilien auf mich zukommt, dann bitte mit so vielen Informationen wie möglich, weil wenn es in das Thema Verhandlungen reingeht, dann möchte ich derjenige sein, der vorbereitet ist und möchte mir weder von Verkäufer noch von Käuferseite sagen lassen, erstens mal, ich habe meinen Job nicht gemacht und zweitens mal, ich würde die Immobilien nicht verstehen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil dann geht es nämlich da knallhart dort rein, dass man sagt, also Sie waren nicht vorbereitet und Sie wollen jetzt für dieses Millionenobjekt die und die Provision haben, ohne dass wir jetzt Zahlen nennen, dann wird es ein bisschen knirschig. Ne? Und das heißt, die Vorbereitung ist immer das A und O, das dauert immer am längsten. Aufs Knöpfchen drücken, ist jemandem anbieten, ist der kleinste Part und hinten raus die Verhandlungen sind zäh und man muss gutes Sitzfleisch haben, um das Bestmögliche auch mit rauszuholen. Für alle Seiten.
Also, was ich jetzt mitnehme nach dem heutigen Interview, ist auf jeden Fall, dass man Durchhaltevermögen haben sollte als Commercial Makler, dass man sicherlich, wie überall, Fachwissen sich natürlich aneignen sollte, dass man sich stetig weiterbilden soll. Was ich auch so ein bisschen gemerkt habe, dass es natürlich ultra sinnvoll ist, wenn man auch generell so in der Finanzwelt sich ein bisschen auskennt, was macht die Zinspolitik, ne? Wie agieren Anleger, auf was achten die Anleger, ne? Weil mit den Leuten, mit denen du zu tun hast, die sind halt Vollblutprofis, die sind nicht umsonst so wohlhabend, sondern die wissen, was sie tun.
Eigentlich ist halt wirklich an der Stelle so, ne, mit den Investoren, mit denen wir zu tun haben, die haben ihre Tools, die haben ihre Berechnungsmethoden, die kennen bis ins auf den kleinsten Cent ihre steuerliche Situation und die wissen, was sie können und wie der Markt funktioniert. Und wenn wir nicht wissen, wie der Markt funktioniert, dann können wir auch nichts adäquat verkaufen. Also man muss sich damit schon ein bisschen mit beschäftigen und auch Bock darauf haben.
Ja, absolut. Also lieber Jan, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein super schöner Einblick. Ich bin mir sicher, ich sage das nicht zu dir jetzt zum ersten Mal, sondern habe ich auch schon zu anderen gesagt, ich denke, es macht mehr als Sinn, dass wir vielleicht in 12 Monaten oder in 18 Monaten nochmal ein paar zwei machen, um mal zu schauen, wohin hat sich Kensington Commercial entwickelt, wie ist es gewachsen, wie hat sich der Markt aber auch entwickelt. Du hast so ein paar Ausblicke gegeben, was du zumindest erwartest, was du siehst. Und ich würde mal sagen, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Projekt in Frankfurt, dass das alles funktioniert und auch alle anderen Objekte. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Commercial, ich verlinke natürlich alles vom lieben Jan und dann steht er sicherlich auch für einen kurzen Austausch zur Verfügung. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, das haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen, aber wenn ich jetzt gerade zuhören würde und hätte als Residential Makler Erfahrung, kriege aber durch mein Netzwerk mal das ein oder andere Commercial-Objekt, was ich aus eigener Erfahrung heraus, wie gesagt, sagen kann, da braucht man einfach Fachwissen, da braucht man eine Kompetenz, wenn man es richtig machen will. Und bin jetzt nicht bei einem Franchise unterwegs, was vielleicht einen eigenen Commercial-Bereich hat, was, korrigiere mich gerne, wenn es nicht so ist, wie gesagt, ist nicht abgesprochen, aber ist mir gerade während einem Interview gekommen, was vielleicht durchaus sinnvoll ist, Thema Kooperationsgeschäfte. Wenn du ein Makler bist, der was hat vor Ort, vielleicht einfach, und du sagst, du brauchst Unterstützung, vielleicht mal den Kontakt suchen, vielleicht kann man ein Gemeinschaftsgeschäft daraus gestalten, also nicht ich und der Makler, sondern Jan und der Makler vor Ort, vielleicht ist das eine Möglichkeit, aber wie gesagt, ich verlinke alles. Lieber Jan, vielen Dank für die Einblicke.
Habe ich vielleicht noch kurz eine Ergänzung dazu, weil das hatten wir noch nicht. Man muss sich im Commercial-Bereich ganz strikt davon trennen, alles alleine zu machen. Das ist schier unmöglich. Ich kenne nicht jeden Investor, ich kenne nicht jeden Kunden, aber es gibt Leute da draußen, die haben ihre 5 Investoren so eng an der Hand und ich kenne diesen Makler dann vielleicht, aber nicht die Investoren dahinter. Das heißt, wirklich auch auf das große Big Picture mal betrachtet, Kooperationsgeschäfte sind das tägliche Doing im Commercial-Bereich. Und dahingehend muss man sich auch einfach öffnen. Und das ist ja auch das, was wir intern bei uns machen, dass wir uns dahingehend öffnen, Kooperationen untereinander unter unseren Franchise-Partnern zu machen, aber auch nach außen öffnen, um eben Dinge zu platzieren, Kontakte zu erweitern und auch an neues Geschäft heranzukommen.
Sehr schön. Da haben wir das noch zum Abschluss noch gehabt. Das freut mich, wenn das natürlich auch irgendwo alltäglich ist bei euch. Weil bei uns Residential Markt, das sind wir ehrlich, in Deutschland, es ist eben nicht alltäglich, dass man irgendwie Kooperationsgeschäfte macht. Obwohl es sinnvoll ist. Also wenn in der Vergangenheit jemand auf mich zugekommen ist, ich habe mich nie verschlossen. Weil wie du sagst, am Ende des Tages steht ja die Immobilie respektive die Kunden im Vordergrund. Und wenn man denen durch das Gemeinschaftsgeschäft einen Vorteil bieten kann und das zum Abschluss kommt, warum sollte ich mich dagegen wehren? Alles klar, wir sehen uns. Ich freue mich, wir sehen uns ja in Berlin so oder so. Und danke dir auf jeden Fall.
Gerne, hat mich gefreut und freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute, Fabi.